Sie hören den Kurier.
Alle Augen blicken im Moment in die Ukraine, denn der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich immer weiter zu. Die diplomatischen Gespräche laufen zwar auf Hochtouren, doch wie viel kann mit ihnen überhaupt noch erreicht werden? Wie ist derzeit die Lage in der Ukraine und wie wahrscheinlich ist es, dass Russland einmarschiert? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Evelyn Peternell aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort. Spannend sind auch die Ergebnisse einer neuen Studie, in der abgefragt wurde, für wie wahrscheinlich die Europäerinnen und Europäer einen Einmarsch von Russland halten und wer im Kriegsfall zur Hilfe kommen soll. Mehr Infos dazu gleich. Mein Name ist Caroline Bardosch, es ist Mittwoch, der 9. Februar 2022 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Gestern Abend ist in Berlin das sogenannte Weimarer Dreieck zusammengetroffen, um über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Also Frankreichs Präsident, Polens Präsident und der gastgebende deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Scholz machte im Anschluss an das Treffen auch eine klare Ansage.
Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Der Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine ist sehr besorgniserregend und unsere Einschätzung der Lage hier ist da sehr identisch. Genauso wie unsere Haltung. Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel und würde weitreichende Konsequenzen für Russland nach sich ziehen. Politisch, wirtschaftlich und sicher auch geostrategisch. Unser Bestreben heute im Rahmen des Weimarer Dreiecks: Wir wollen für eine Deeskalation der äußerst angespannten Lage sorgen. Wir brauchen Verhandlungen und eine Lösung.
Es soll also weitreichende Konsequenzen für Russland geben, sollte es die territoriale Integrität der Ukraine weiterhin verletzen. Doch wie können diese Konsequenzen überhaupt aussehen? Wie viel können diese ganzen diplomatischen Gespräche, die im Moment in Washington, Berlin, der Ukraine selbst oder auch sonst wo geführt werden, überhaupt noch bringen? Und wie wahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Invasion der Russen in die Ukraine? Meine Kollegin Evelyn Peternell aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort behält die Geschehnisse rund um die Ukraine-Krise genau im Blick. Ich habe sie jetzt am Telefon, um mit ihr über die derzeitige Situation zu sprechen. Hallo Evelyn, danke mal, dass du dir heute die Zeit für das Interview mit mir nimmst.
Hallo Caro, danke für die Einladung.
Evelyn, ganz Europa schaut schon seit langem in die Ukraine und auf den Konflikt, der sich dort immer weiter zuspitzt. Kannst du kurz erklären, wie ist denn derzeit die Situation vor Ort?
Also die Lage ist sehr angespannt. An der ukrainisch-russischen Grenze stehen auf russischem Gebiet mittlerweile knapp 130.000 Soldaten, die Moskau dort stationiert hat. Der Truppenaufmarsch, der zieht sich schon über das ganze letzte Jahr, aber hat sich in den letzten Wochen jetzt verdichtet. Und im Westen geht die Angst um, dass Moskau eine Invasion planen könnte, um sich entweder, da gibt es verschiedene Varianten, nach der Krim, die sich Putin ja schon 2014 einverleibt hat, auch noch Teile der Ostukraine einzuverleiben. Das ist der Donbass, wo seit 2014 schon kriegerische Handlungen vollzogen werden mit russischen Soldaten, die dort in Tarnwesten versuchen, die Separatisten zu unterstützen. Eine weitere Variante wäre natürlich eine Totalinvasion und das ist das, wovor der Westen natürlich am meisten Angst hat.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, die Situation vor Ort ist sehr angespannt und Russland sorgt dafür, dass diese Situation sich auch immer weiter zuspitzt. Russland hat vor kurzem 6 Kriegsschiffe aus dem Mittelmeer in das Schwarze Meer geschickt. An der Ostgrenze der Ukraine haben sie über 100.000 Soldaten stationiert. Den Vorwurf des Westens, Russland würde eben genau diese Invasion vorbereiten, weist die Regierung aber in Moskau zurück. Einerseits, wie kann das sein, dass sie diesen Vorwurf zurückweisen, aber trotzdem aufrüsten? Und was bezweckt Russland dann mit diesem Säbelrasseln?
Naja, Russland verfolgt in puncto Ukraine seit langem eine sehr zweischneidige Politik. Also Russland hat Angst, dass das Land Richtung Westen abdriftet, also aus der russischen Einflusssphäre heraus. Und das, was Russland macht und was es sagt, sind oft zwei verschiedene Dinge. Putin hat immer behauptet, die Manöver, die da, also die, der Truppenaufmarsch, der da an der Grenze vollzogen sei, das seien schließlich nur Übungen und nur Manöver, und das könne man ja auf eigenem Staatsgebiet machen. Für jeden Beobachter und auch für russische Beobachter, also Putin-Kenner, ist aber klar, dass das eine ganz offensichtliche Drohung sein soll. Und da geht's auch um historische Geschichten. Nach dem Zerfall der UdSSR hat Russland keine Handhabe mehr darüber gehabt, was die ehemaligen Sowjetstaaten machen. Und die sind alle in Richtung Westen abgedriftet. Zum Teil sind sie auch der NATO beigetreten. Und Russland treibt seit langem die Angst um, dass die Ukraine auch der NATO beitreten möchte. Und hieraus erwächst auch der Vorwurf, dass der Westen quasi in die russische Einflusssphäre eindringen will. Und deswegen fordert Russland mit diesem Truppenaufmarsch an der Grenze auch, dass der Westen zu Konzessionen bereit ist. Eine Konzession wäre, dass die NATO-Truppen abgezogen werden, die zum Beispiel im Baltikum stationiert sind oder in Polen. Ein weiterer Schritt wäre, dass die NATO sich verpflichtet, die Ukraine niemals aufzunehmen. Und das sind aber Schritte natürlich, die die NATO niemals bereit ist zu gehen.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, die NATO möchte diese Schritte nicht gehen. Was sagt denn die NATO sonst noch zu diesen ganzen Geschehnissen und die Drohungen, die du jetzt auch schon angesprochen hast?
Ja, die NATO ist natürlich unter Druck. Die versuchen das Ganze auf diplomatischem Wege zu lösen, weil sie Putin diese Forderungen einfach nicht erfüllen können und auch nicht wollen, weil das hieße quasi die europäische Sicherheitsarchitektur auf den Stand von 1997 zurückzuschrauben. Und damit würde der Westen eine große Einflusssphäre verlieren. Und dazu kommt auch, dass die Länder wie Polen, Estland, Lettland, Litauen, die sind ja souverän und die haben ihre eigenen Gedanken und Bestimmungen, und die wollen ja natürlich auch, dass NATO-Soldaten auf ihrem Gebiet stationiert sind. Die NATO tut sich momentan dementsprechend auch schwer, dem Kreml irgendwas anzubieten. Was man gemacht hat, ist so gegenseitige Rüstungsabkommen vorzuschlagen, damit man wieder so ein Gleichgewicht herstellt, also so quasi wie es im Kalten Krieg war, oder die Verträge, die hat es im Kalten Krieg gegeben, und die sind nach dem Zusammenbruch der UdSSR wieder fortgesetzt worden. Aber das sind alles keine handfesten, keine handfeste Verhandlungsmasse momentan. Dementsprechend ist die Situation etwas festgefahren und keine beiden Seiten weiß so recht, was sie jetzt tun soll.
Die große Hoffnung liegt ja auf diesen ganzen diplomatischen Gespräche, die im Moment auf Hochtouren quasi geführt werden. Am Montag haben sich ja auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen. Was ist denn bei diesem Vier-Augen-Gespräch herausgekommen? Hat das irgendwelche Früchte getragen?
Ja, nicht besonders viel, denn auch hier das eingetreten, was ich vorhin schon geschildert habe, dass der Kreml manchmal etwas anderes tut, als er sagt. Die beiden sind, glaube ich, 7 Stunden zusammengesessen, und Macron hat danach relativ freudig verkündet, dass er es geschafft hat, Putin ein bisschen zum Einlenken zu bringen, und es wird keine Eskalation geben und es wird auch keine weiteren Manöver an der ukrainischen Grenze geben. Und der Kreml hat es dann tags darauf wieder revidiert und gesagt, naja, so stimmt das jetzt auch wieder nicht, ausgemacht haben wir das nicht, wir haben es besprochen. Und ja, also unterm Strich ist nicht viel rausgekommen. Also man hat Macron eingeladen, man hat ihn, ich will nicht sagen, man hat ihn nicht vorgeführt, aber man hat ihn ein bisschen blöd dastehen lassen. Und das ist etwas, was der Kreml in den gesamten Verhandlungen generell gerne tut. Das heißt, war bisher, seit Jahresanfang war kein westlicher Politiker eingeladen, außer Macron und Viktor Orban, der ungarische Premier, der ist aber jemand, der stark an der Seite Russlands steht. Und Europa ist als Verhandlungspartner für den Kreml so und so nicht wahnsinnig relevant, muss man sagen. Wichtig ist die NATO und wichtig sind die USA. Und das sind auch die Ansprechpartner, die mit denen Putin eigentlich an sich schiffen möchte.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wenn du sagst, Russland sagt immer wieder A und macht dann B, wie viel Macht haben diese diplomatischen Gespräche überhaupt noch? Also wie viel kann damit überhaupt noch bewirkt werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Man kann natürlich was bewirken, indem man im kleinen Kreis Putin gewisse Dinge zusichert. Der größere Hebel wird aber wohl sein, dass der Westen Putin Sanktionen androht. Auf finanzieller Ebene, die russische Wirtschaft in die Mangel nehmen können. Was die Diplomatie bringt, vor allem die nicht akkordierte in Europa, weil es ist irgendwie momentan jedes Land alleine unterwegs. Demnächst ist die britische Außenministerin in Moskau. der deutsche Kanzler Scholz ist demnächst in Moskau, aber es ist kein gemeinsames Auftreten. Also, Experten sind sich da momentan nicht einig, wie viel die Diplomatie zu bewirken vermag.
Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, dass der Westen noch die Möglichkeit hat, Sanktionen aufzuerlegen. Mhm. Welche Sanktionen wären das denn und welche Auswirkungen hätten die denn auch für uns in Europa beziehungsweise auch für uns in Österreich?
Also der größte Hebel ist vermutlich die Absage des Nord Stream 2 Projekts. Das ist eine Gaspipeline, die von Russland nach Deutschland gehen soll. Und die ist strategisch deswegen so wichtig, weil damit Gaslieferungen über die Ukraine nach Europa obsolet werden. Das heißt, die Ukraine wäre als Transitland für Russland unnötig. Und Europa, das ja sehr stark vom russischen Gas abhängig ist, und da vor allem Österreich und Deutschland, wäre damit gezwungen, weiterhin das Gas über die Nord Stream-Leitung zu beziehen. Und Deutschland sind abhängig vom Gas und wollen die Gasleitung dementsprechend nicht als Hebel, als Sanktionshebel einsetzen. Die Amerikaner, die natürlich ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen und ihr russisches Gas völlig unnötig ist, sagen, wenn Putin einen Einmarsch wagt, dann müssen wir Nord Stream auf jeden Fall abdrehen. Das ist aber nur ein Hebel. Es gibt auch weitere Überlegungen, wie zum Beispiel das Zahlungssystem SWIFT. Da könnte man Russland ausklammern, was den internationalen Zahlungsverkehr erschweren würde, was auch eine Möglichkeit ist, via Exportkontrollen die Russen von westlicher Technologie abzuschneiden. Und was die USA zum Beispiel auch planen, ist den Russen den Zugang zum Dollar versperren. Das wäre für Moskau durchaus schmerzhaft, weil viele Bürger und Unternehmen ihre Transaktionen auf Dollarbasis durchführen.
Welche Position nimmt denn Österreich in dieser ganzen Diskussion rund um die Sanktionen ein?
Ja, Österreich ist traditionell neutral, aber ist natürlich ein bisschen wirtschaftlich gefärbt. Dadurch, dass Österreich wirklich sehr stark von russischem Gas abhängig ist, wäre eine Sanktionierung Russlands nicht unbedingt im Sinne Österreichs. Und dazu kommt auch, dass Österreich ein starker Wirtschaftspartner Russlands ist. Und schon wie 2014 bei den Krim-Sanktionen hat die Wirtschaftskammer moniert, dass das auch die österreichischen Unternehmen massiv treffen würde. Das war auch der Fall. Das heißt, wir sind momentan in der Vermittlerrolle. Wir versuchen, auf die Russen genauso zuzugehen wie auf den Westen, sind aber ein bisschen in Zwickmühle.
Mhm. Man hört auch immer wieder, dass Russland bereits jetzt versucht, die Ukraine auf hybridem Weg anzugreifen. Kannst du kurz erklären, was bedeutet das überhaupt und was passiert hier?
Hybrid heißt ja auf mehreren Wegen, das heißt nicht nur über konventionelle Mittel, das heißt mit Truppenaufmarsch etc., sondern vor allem über Cyberattacken. Und da hat es schon mehrere davon gegeben. Beispielsweise wurden die Seiten, wenn ich mich recht erinnere, von ukrainischen Ministerien lahmgelegt, von russischen Hackern. Es wurden Bombendrohungen platziert, falsche natürlich, im Netz, in diversen ukrainischen Einrichtungen, auch in Schulen, was dann zu Evakuierungen geführt hat. Wovor man sehr viel Angst hat in der Ukraine, ist, dass die technische Infrastruktur von eben von Gaspipelines bis hin zu Kraftwerken etc. angegriffen wird, sodass die Versorgungssicherheit gefährdet ist in der Ukraine. Das nennt man dann also hybriden Krieg, und darin sind die Russen, wenn man den Experten glauben kann, besonders gut.
Da passiert also schon ganz, ganz viel. Wie wahrscheinlich ist denn zum jetzigen Zeitpunkt wirklich eine Invasion von Russland in die Ukraine?
Ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, die vermutlich nur Wladimir Putin selbst beantworten kann. Also die internationalen Experten sind sich uneins. Es gibt durchaus Leute, die sagen, es steht eine Totalinvasion vor der Tür. Das halten aber doch die meisten für unwahrscheinlich. Aber möglich ist alles. Wahrscheinlich ist, dass sich Putin vielleicht nur einen Teil der Ukraine unter den Nagel reißen will, also eben den Donbass, der jetzt schon umkämpft ist. Es kann natürlich auch sein, dass Putin abzieht, wenn der Westen ihm gewisse Dinge zugesteht. Was das aber sein soll, darüber rätseln auch die Experten. Also die Situation ist verfahren bis zum Ende momentan.
Mhm. Abschließend noch die Frage, wenn wir jetzt vom Ernstfall ausgehen, wie gut könnte sich denn die Ukraine im Falle einer Invasion verteidigen?
Gar nicht so schlecht, wie man glauben mag, weil 2014, als Russland auf der Krim einmarschiert ist, musste die Ukraine ja relativ tatenlos zusehen, weil ihr Heer quasi nicht wirkmächtig genug war. Mittlerweile hat das ukrainische Heer aufmunitioniert. Es besitzt 300.000 Soldaten. Die wären aber allerdings wirklich nur fähig, einem kleineren Einmarsch standzuhalten. Also wäre eine totale Invasion der Plan Putins, wären die ukrainischen Streitkräfte über lang oder kurz auch überfordert. Man muss aber schon auch dazu sagen, wenn es eine Totalinvasion gibt, dann müssen die russischen Streitkräfte das Land auch halten können. Und dafür braucht es viele Mittel. Und die 130.000 Mann, die momentan an der Grenze stehen, wären dazu auch nicht fähig. Das heißt, momentan sieht es nur nach Säbelrasseln aus, aber das heißt nicht, dass es dabei bleibt.
Alles klar, Evelyn, dann sage ich vielen Dank für deine Erklärungen.
Bitte gerne.
Wie wahrscheinlich eine Invasion derzeit ist, kann also keiner sagen. Also zumindest niemand, der nicht Wladimir Putin heißt. Aber Russlands militärischer Aufmarsch an der ukrainischen Grenze bewegt auch die europäische Bevölkerung. Die Mehrheit geht nämlich davon aus, dass Russland in diesem Jahr in die Ukraine einmarschieren wird und ist der Meinung, dass sowohl die NATO als auch die EU Kiew zur Seite stehen sollten. Das geht aus einer Studie vom European Council on Foreign Relations hervor, durchgeführt in 7 EU-Mitgliedstaaten, nämlich Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien und Schweden. Ivan Krastev, Politologe, Europaexperte und Mitgründer des European Council on Foreign Relations, ist Mitinitiator der Online-Umfrage, die Ende Jänner über 5.500 Menschen befragt hat. Er appelliert auch an Putin, Zitat: Ein Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf Europa. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein für die künftige europäische Sicherheit. Die sich zuspitzende Lage in der Ukraine führt nun auch dazu, dass sich das SOS Kinderdorf aus der pro-russischen, selbsternannten Volksrepublik Lugansk zurückzieht. Dort herrscht bereits seit Jahren Kriegszustand. Das SOS Kinderdorf ist in Lugansk seit 2012 tätig und ist auch nach dem Konflikt im Jahr 2014 geblieben. Im vergangenen Jahr haben sie 73 Familien und insgesamt 762 Kinder betreut. Nun spürt die Organisation aber von beiden Seiten einen so großen Druck, dass ein Weitermachen einfach nicht mehr möglich ist. Im April wird das SOS Kinderdorf daher aufgelöst. Momentan wird nach einem neuen Stützpunkt nahe der Kontaktlinie, aber im von Kiew kontrollierten Gebiet gesucht. Auch die Versorgungslage für die betreuten Familien soll sich nicht ändern. Ein Grund für den Abzug ist, dass SOS Kinderdorf fürchtet, zum Spielball zwischen der Kiewer Regierung und der Volksrepublik Lugansk zu werden. Und das ist für eine Organisation, die unparteiisch sein und bleiben will, ein großes Problem. Und wer sich jetzt denkt, ja, das ist alles schon schlimm, aber das ist doch eh alles so weit weg von uns, der irrt. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat in einer Rede im Nationalrat Ende Jänner etwa darauf aufmerksam gemacht, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Ukraine kein fernes Land im Osten ist, sondern viel näher an uns dran ist, als so mancher vielleicht glaubt.
Vergessen wir etwas nicht. Es geht in diesem Zusammenhang nicht um ein fernes Land im Osten. Wie gesagt, die ukrainische Grenze ist näher zu uns als der Vorarlberg, zu Wien. Es geht auch um unsere eigene Sicherheit. Daher kann es hier auch keine falsch verstandene Neutralität geben. Und Österreich wird sich in diesem Sinne in Brüssel und darüber hinaus weiterhin für eine starke, handlungs- und lösungsorientierte EU-Position einsetzen, für eine nachhaltige Entspannung und für mehr an Sicherheit und Stabilität in Europa.
Über alle weiteren Entwicklungen im Ukraine-Konflikt halten wir euch wie immer auf kurier.at am Laufenden. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ich freue mich, wenn wir uns gleich morgen wiederhören.